Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Zu welcher Gruppe gehören Sie? Einige hören das noch mit Freude. Andere hören es schon gar nicht mehr und wieder andere können es gar nicht mehr hören. Seit Wochen bekommen wir Advents- und Weihnachtslieder in Dauerschleife auf die Ohren. Von Stille Nacht über Jingle Bells bis Last Christmas. Das geht rauf und runter. Über diese dichte Klangwolke wollen wir heute reden. Mit einem Mann, der noch ein feines Gehör, guten Geschmack und gründliches Wissen zu diesem Thema hat. Ganz herzlich begrüße ich Heinrich Walder, ein sozusagen klingender Name in der Kirchenmusik im In- und Ausland. Heinrich Walder, in Doblach geboren, war sage und schreibe 31 Jahre lang Domkapellmeister in Brixen. Ob Sonntagsmesse, Rorate im Advent, Priesterweihe oder Begräbnis eines Bischofs im Dom erklang unter Walders Gesamtleitung immer gefühlvoll ausgewählte und auf höchstem Niveau dargebotene geistliche Musik. Inzwischen ist Heinrich Walder Vorsitzender des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol. Sein reiches Wissen gab er auch als Professor für Kirchenmusik am Konservatorium in Bozen und als Dozent an der Theologischen Hochschule in Brixen weiter. Herr Professor Walder, ein herzliches Grüß Gott, willkommen beim Sondertag und ich freue mich und danke Ihnen, dass Sie sich Zeit dafür nehmen.
Ich danke, ich mache das sehr gerne.
Herr Walder, die erste Frage, die ich einfach loswerden muss, Sie werden damit vielleicht wenig Freude haben. In den Medien wurde vor kurzem berichtet, dass das Weihnachtslied, der Popsong Last Christmas der Gruppe Wham, jetzt 40 Jahre alt ist. Gratulieren Sie auch zu diesem Geburtstag?
Naja, es ist nicht gerade mein musikalischer Bereich, aber ich habe mich ein bisschen hineingehört auch in dieses Lied und ich muss sagen, George Michael war ja dabei bei dieser Gruppe und es war ein wahnsinniger Erfolg, aber es ist eigentlich nicht, so vom Text her, kein richtiges Weihnachtslied, es ist eigentlich ein Liebeslied, was sich halt zu Weihnachten abspielt. Ich schenke dir mein Herz und du hast das Herz jemand anderen geschenkt und so weiter. Ich höre natürlich auch, man hört ja, wie Sie gerade gesagt haben, viele andere Pop-Songs wie Jingle Bells oder Let's Snow oder White Christmas und so weiter. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist die Vorbereitung für Weihnachten sind eben die Gesänge in der Kirche, in den Messen und so weiter.
Welche Lieder, Sie haben ja ein reiches Repertoire studiert und auch dargeboten mit dem Domchor und so weiter. Welches dieser Lieder ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen?
Ja, also Adventlied gefällt mir sehr gut und bin ich wirklich sehr begeistert und mit empfundenem Sinn dabei. Maria durch den Dornwald ging, ich weiß nicht, kennen Sie das? Das ist ein sehr altes Lied. Es spricht von dem Besuch von Maria bei ihrer Base Elisabeth und ist voll von Symbolen und Metaphern. Zum Beispiel der Dornwald ist das Sinnbild für Unfruchtbarkeit und Tod und durch diesen Vorbeigang, Vorübergang Marias als schwangere Frau fängt der Dornwald wieder zum Blühen an. Und da gibt es auch schöne Kompositionen für Chor und so weiter. Ein anderes Lied, was auch aus dem Mittelalter stammt, es kommt ein Schiff geladen, auch voll mit Symbolen. Das geladene Schiff ist eigentlich eben noch einmal die Maria, die unter dem Herzen das Kind trägt. Und das Schiff ist die Seele, die Segel ist die Liebe, der Mast ist der Heilige Geist. Und interessant, dieses Lied fasziniert mich besonders, weil es auch rhythmisch etwas Besonderes hat. Und zwar ist der erste Teil im wiegenden Sechsvierteltakt und dann der zweite Teil im Viervierteltakt. Das kommt in diesen alten Liedern sehr, sehr selten vor. Und das hat mich auch fasziniert. Was interessant ist bei diesen Liedern, dass sie meistens, also die Adventlieder, dass sie meistens noch in Moll gehalten sind oder vor allem vielleicht noch später in den Kirchentonarten, das sind irgendwie Moll beeinflusste Tonarten, das irgendwie die Erwartung, das Düstere ausdrückt, um damit dann das festliche Dur von Weihnachten noch strahlender klingt.
Ich merke also, Sie gehen bei Liedern nicht nur so verbreitet es eine schöne, wohlige Stimmung, sondern für Sie spielt auch der Text, spielt die Darlegung dieses Textes mit Musik eine wichtige Rolle. Verstehe ich das richtig?
Genau. Also für mich ist ein schönes Lied eine Vereinigung von Melodie, Musik und Text. Also wenn beides eine Symbiose bilden, dann ist es von mir aus ein gelungenes Lied. Stellen wir uns einmal vor, das bekannte Weihnachtslied Stille Nacht. Also das wird ja in allen Ländern und in allen Sprachen gesungen. Das ist auch, da muss man sich fragen, da muss man einmal auf die Idee kommen von dieser Melodie, dass dieser Text so vertont wird. Und ich sage dann immer, also wenn die zwei Verfasser dieses Liedes heute noch leben würden, dann wären sie wahrscheinlich Millionäre.
Was ist dieser besondere Reiz am Stille Nacht?
Also der besondere Reiz ist erstens einmal die eingängige Melodie, die ist einfach wirklich fast pentatonisch, also wirklich sehr einfach. Und der wiegende Rhythmus. Also das Stille Nacht steht im Sechsachteltakt und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel auch die viele Pastoralmessen, die in der Christmette oder zu Weihnachten aufgeführt werden, die sind alle im wiegenden Sechsachteltakt. Vielleicht haben die Komponisten dabei gedacht, das Christkind einzuwiegen oder so. Das ist vielleicht das Typische. Aber ist ein sehr gelungenes Lied, muss man sagen, deswegen ist es ja auch so bekannt geworden.
Sie haben ja schon zwei schöne, aus Ihrer Sicht gelungene, gehaltvolle Adventslieder genannt. Weihnachtslieder, wie schaut es da aus? Ist da Stille Nacht auch unter Ihren Top 5?
Ja, sicher. Stille Nacht ist natürlich, wie soll ich sagen, fast ein kirchlicher Schlager. Und ich kann mich erinnern, dass das auch natürlich, wir haben es im Dom, in der Christmette immer aufgeführt. Das Problem war immer nur, soll man es mit Chor machen oder soll man Kombination zwischen Chor und Gemeinde, soll man es nur mit Gemeinde machen. Also ich habe da schon alles ausprobiert, sogar die Originalfassung für Gitarre und zwei Männerstimmen. Also ja, das ist vielleicht nicht mein, aber zum Beispiel, ich stehe an deiner Krippen hier oder O du Fröhliche, es ist ein Ros entsprungen. Das sind wirklich alte, bewährte Weihnachtslieder, die auch bestimmte Emotionen hervorrufen.
Das heißt, Lieder sind eigentlich fehl am Platz, wenn sie zur Beschallung dienen. Also dass man zum Beispiel auf dem Christkindlmarkt alle Advents- und Weihnachtslieder in Dauerschleife hört oder im Kaufhaus und in der Radio- und in der Fernsehwerbung. Lieder sind eigentlich da zum Hinhorchen und Nachdenken und so weiter. Stimmt das?
Das stimmt. Also wenn man da jetzt von Hintergrundmusik, oder sagen wir so, weil Sie eben diese Advent- oder Weihnachtslieder ansprechen, die kommen einfach zu früh. Also ich kann mich erinnern, gleich einmal nach Allerheiligen wird schon diese Musik irgendwo zu hören sein. Und von mir aus gesehen ist das einfach Musikmissbrauch. Also zu kommerziellen Zwecken missbraucht. Also ich bin da eigentlich nicht dafür. Und ich glaube, das ist auch eine Täuschung, eine Stimmung vortäuschung viel zu früh, was eigentlich in den Advent oder beziehungsweise dann überhaupt zu Weihnachten erst zur Geltung kommt. Ich sage auch zum Beispiel immer, gut, das ist jetzt was anderes, bei Adventkonzerte gebe ich immer die Empfehlung, bitte nicht schon Weihnachtslieder, sondern es gibt genug Adventlieder, sonst muss man es halt vorweihnachtliches Konzert nennen. Aber da haben eigentlich Weihnachtslieder noch nichts zu suchen. Also wenn wir das Kirchenjahr ernst nehmen und wirklich die Stimmungsgehalte des Kirchenjahres ernst nehmen, so gehören sie in die richtige Zeit und nicht irgendwo.
Wir vermiesen uns also irgendwie auch die adventliche Stimmung und die weihnachtliche Stimmung, wenn wir alles zusammenmixen sozusagen. Wie ist für Sie die adventliche Stimmung geprägt wie die weihnachtliche?
Ich muss sagen, also ich muss jetzt vielleicht ein bisschen zurückdenken. Für mich war Advent und Weihnachten natürlich die Hauptarbeitszeit. Also wenn ich mich erinnere, dass wir zwischen 1. Adventssonntag und 6. Jänner haben wir 17 Mal den Gottesdienst gestaltet, musikalisch. Das war für mich einfach. Und auch der Heilige Abend war für mich ja, eine kurze Feier, aber dann habe ich meine Augen schon wieder in der Partitur gehabt. Also deswegen, für mich ist jetzt eher die stille Zeit unter Anführungszeichen da, wo ich das Rorate besuche, wo ich auch auf der Orgel weihnachtliche oder adventliche Musik wieder spiele für mich. Und was für mich immer dazugehört, ist das Weihnachtsoratorium von Bach. Also das wird zu Weihnachten immer für mich persönlich, das wird angehört und das versetzt mich eigentlich in Weihnachtsstimmung.
Warum können Sie das so besonders empfehlen?
Ja, weil es einfach, Bach hat es verstanden, mit Musik auszudrücken, den Text zu untermalen und so weiter. Und das ist einfach ein Wunderwerk der Kirchenmusik. Der Jubel, diese Freude von Weihnachten, also das begeistert mich sehr.
Mhm. Was ist der Inhalt des Weihnachtsoratoriums?
Es sind 6 Kantaten. Bei den Konzerten werden zwar nicht immer alle 6 Kantaten aufgeführt, sondern teilweise. Und da geht es eben von Weihnachten bis Epiphanie, also mit vom Inhalt her mit Arien und Choräle und so weiter.
Mhm. Wir haben das vielleicht oder höchstwahrscheinlich vielfach verlernt, bewusst Musik hören, weil wir eigentlich im Grunde fast den ganzen Tag von Musik begleitet sind, vom Autoradio, auf der Fahrt zur Arbeit, in der Bar, im Supermarkt, überall. Was heißt für Sie bewusst Musik hören? Wie geht das?
Sie haben recht. Also da müssen wir jetzt einmal über Hintergrundmusik, unverbindliche Hintergrundmusik sprechen. Das ist eine Musik, die ja, Atmosphäre erzeugen will oder Stimmung erzeugen will oder zum Beispiel auch in den Einkaufszentren oder in den Geschäften zur Kauflust anregen soll oder im Fahrstuhl oder im Telefon die Warteschleife. Es soll auch eine angenehme, entspannte Atmosphäre schaffen, aber es kann auch eine Belästigung sein. Also ich verstehe nicht, warum in bestimmten Bars oder auch Restaurants die Musik erklingt, manchmal sogar so laut, dass man sich schwer kommunizieren kann mit jemandem. Und natürlich, das hat es eigentlich schon einmal gegeben. Zum Beispiel denke ich an die Tafelmusik von Georg Friedrich Telemann. Das ist während des Essens ist musiziert worden. Also es ist nicht ganz was Neues. Und wenn man denkt, dass diese Hintergrundmusik auch, wie soll ich sagen, in Operationssälen, da hat man gelesen, dass Mozart Musik bei Operationen zum besseren Gelingen führt. Oder, jetzt so ganz was Profanes, die Kühe geben mehr Milch mit Musik. Aber das Barpiano ist auch so eine Hintergrundmusik. Aber wie gesagt, der Mangel an Stille, oder auch wir Organisten, wir sind immer angehalten, Stille zu überspielen. Aber warum sind wir, ich mache oft einmal extra, höre ich früher auf, damit wirklich einmal Stille ist. Und ich glaube, Stille ist wichtig für den Menschen, dass er zu sich kommt, dass er sich beruhigt, weil wir sind wirklich von überall beschallt.
Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, vermissen Sie auch in der Kirche oft die Stille. Also wir werden ja zugetextet und wenn eine halbe Minute Stille ist, dann fragen sich sofort die Leute, ist da jetzt was passiert?
Oder? Also zum Beispiel der Gang zur Kommunion, ne, da muss die Orgel spielen. Warum? Damit die Geräusche des Gehens, ich weiß auch nicht. Na, es ist ja, wie soll ich sagen, es kann auch zu meditativen Zwecken eingesetzt werden, das stimmt schon auch. Aber ja, Stille ist halt, wie gesagt, wesentlich und notwendig. Wie kann man Musik bewusster erleben? In Konzerten. Also ich gehe ins Konzert, sitze da in Stille und lasse das ganze Konzert über mich ergehen, kann mich nicht bewegen, ich kann nichts anderes tun. Und da muss ich sagen, auch ich, zum Beispiel ich, dadurch, dass ich den ganzen Tag Musik mache, höre ich auch keine CDs mehr oder wieso, das ist mir auch zu viel. Aber im Konzert, und deswegen empfehle ich auch vielen Leuten, geht ins Konzert, das ist wirklich sehr, sehr, ein sehr schöner Moment des Zu-sich-Kommens.
Mhm. Und wenn Sie allein Musik hören, wie sieht das dann aus?
Eben, ich höre eigentlich nicht viel Musik. Wie gesagt, ich habe eine Orgel jetzt im Haus und spiele dort selber und ein Klavier. Also ich selber Musik hören, außer wie gesagt so eben Weihnachtsoratorien oder ab und zu eine Sinfonie und so.
Mhm. Sie haben einen Erfolg in Brixen, ist vor allem auch das Rorate, das frühmorgendliche Rorate, wo meistens wirklich der Dom noch voll ist und wo, glaube ich, schon die Kirchenmusik eine große Rolle spielt. Viele Leute geben sicher auch wegen der schönen musikalischen Gestaltung her. Ist Kirchenmusik eine Stimmungsmusik in diesem Sinn?
Naja, das würde ich vielleicht nicht so nennen. Natürlich ist mir aufgefallen, dass, also wenn ich jetzt das ganze Kirchenjahr betrachte, erregt die Kirchenmusik in der Weihnachts- und Adventszeit mehr Interesse als irgendwann anders. Das stimmt. Und da habe ich mir überlegt, warum eigentlich? Warum Adventmusik und Weihnachten? Dann denke ich mir, das hat ein bisschen mit der Jahreszeit zu tun. Wenn wir bedenken, es ist dunkel, der Tag ist kurz, die Nacht ist lang, man kehrt in sich, man ist viel empfänglicher für Heimeligkeit oder musikalische Reize und so weiter. Und ich glaube, dass das schon etwas damit zu tun hat. Und natürlich in der Kirche ist da auch Musik wichtig. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Musik zur Weihnachtszeit wichtiger ist als zu Ostern oder was weiß ich nicht. Aber es stimmt, dass eigentlich gerade die Rorate-Messen besucht werden oder dann auch die letzten Rorate-Messen, Sie wissen ja, weil dort die Pastoralmessen gemacht werden und so weiter.
Und aus diesem reichen Repertoire, also da gibt es jede Menge wahrscheinlich, die was noch zu heben wäre,
oder? Ganz genau. Also es gibt sehr, sehr viele Pastoral. Also die Komponisten waren sehr angeregt von Weihnachten, von dieser der Situation, von dem Geschehen und haben natürlich wunderbare Kompositionen geschaffen. Auch zum Beispiel, wenn man bedenkt, jetzt ich schaue eine Messe an und wir singen das Credo. Welcher Teil vom Credo ist eigentlich das Poetischste, das Lyrischste, das et incarnatus ist? Was heißt das? Er ist Mensch geworden, also praktisch die Menschwerdung, Weihnachtssituation. Und das sind den Komponisten immer die schönsten Melodien und die lyrischsten Melodien eingefallen von der ganzen Messe.
Mhm. Sie halten also sehr viel vom bewussten Musikhören. Was sagen Sie, wenn man zu Hause Advent- und Weihnachtslieder laufen lässt, bei der Küchenarbeit oder was weiß ich, was halten Sie davon? Sie persönlich nicht?
Naja, eigentlich nicht. Wie soll ich sagen? Das stimmt schon. Wenn ich Musik höre, dann höre ich bewusst. Natürlich, wenn jemand sagt, während dass ich lese, lasse ich Musik gehen und ich will mich in Stimmung setzen für Weihnachten oder so, da habe ich auch nichts dagegen. Nein, ich meine, Musik hat die Fähigkeit, den Menschen anzusprechen, aber das kann jeder tun, wie er will.
Mhm. Noch ein Phänomen wollte ich ansprechen. Man bemerkt ja, dass bei kirchlichen Feiern sehr viele Songs sozusagen und Lieder und Musik eben aus der Popwelt hereindrängen inzwischen. Dass zum Beispiel bei Beerdigungen wird Bridge Over Troubled Water gespielt oder was weiß ich. Bei Trauungen werden bekannte Liebeslieder aus der Hitparade oder so gesungen. Was halten Sie davon?
Ja, ich halte davon nicht viel. Sag mal, es geht ein bisschen der Sinn des Anlasses einer Hochzeit oder eines Begräbnisses zugrunde. Es ist eine Liturgie und eine Liturgie hat eben eine bestimmte Form und hat einen bestimmten Ablauf. Und jetzt so weltliche oder ganz weltliche Elemente hinzufügen, finde ich einfach nicht gut. Da muss ich vielleicht ein paar Durban einmal zitieren. Er hat gesagt, weil er ja viele Hochzeiten hält für viele Leute, also was ihr nach dem Segen macht, ist ihm gleich. Da könnt ihr auch Schlager singen und so weiter. Aber es stimmt, und wir sind dabei vom Verband, den Geschmack, sei es jetzt des Ehepaars, also die zu Verheirateten, zu bilden. Und zwar sind wir dabei, das auch bei den E-Vorbereitungskursen ein bisschen mitzumischen und dass wir da irgendwie einen Geschmack bilden. Weil zum Beispiel gerade in der Messfeier ein Sanctus, ein Heiliglied, muss ein Heiliglied sein. Da kann man nicht irgendwas hineintun. Also da bin ich schon vielleicht ziemlich streng, aber ich glaube, es ist ein bisschen Traditionen und ein bisschen Gesetze braucht es halt.
Ja, aber gerade Brautleute oder Trauernde setzen sowas natürlich gerne ein, um eine tolle Stimmung zu haben. Und so ist das aus ihrer Sicht, weil man dann sagt, ja, das war so richtig ein schönes, berührendes, trauriges Lied. Oder sie halten wenig davon.
Ja, jetzt, wie gesagt, für mich ist Musik oder vor allem Kirchenmusik nicht nur stimmungsschaffende Musik, sondern sie hat einen Text. Und wie soll ich sagen, natürlich kann man zum Beispiel ein geistliches Volkslied machen, das gerade so Abschiedslied und so weiter bei Begräbnis, das finde ich auch gut. Allerdings eben Schlager und so, das finde ich einfach unpassend.
Mhm. Was halten Sie von Volksliedern im liturgischen Raum? Also dass man zum Beispiel... Es gibt zum Beispiel, ich weiß aus unserem Tal in Brax, da gibt es so alte Kirchensängerlieder, die eigentlich nirgends recht niedergeschrieben worden sind, aber die Leute weitergeben und die klingen auch recht gut.
Na eben, also da bin ich voll dafür. Also diese Tradition von den Kirchensängern zum Beispiel, das ist wirklich eine schöne Sache. Und die geistliche Volksmusik, das finde ich sehr schön. Gerade eben, dass wir zum Beispiel auch beim Domchor haben gelegentlich auch ein geistliches Volkslied gesungen und das gefällt den Leuten wirklich. Also das hat, glaube ich, nichts dagegen. Aber wenn es jetzt englische Popsongs sind, die da hineinkommen, das muss ich sagen.
Mhm. Sie sind ja Vorsitzender unserer Kirchenmusik sozusagen. Welche Linien, welche Leitlinien, welche Schwerpunkte wollen Sie da in diesem Amt auch setzen?
Also unser Hauptaufgabengebiet ist einfach das Service, also die Betreuung der Kirchenmusiker. Mittlerweile haben wir nicht nur eben die Sängerinnen und Sänger und Chorleiter, sondern wir haben auch die Organisten, die Kantoren und so weiter. Und das ist unser Hauptaufgabengebiet. Also wir wollen einerseits Hilfe leisten, Hilfestellung leisten, aber auch eben die Kirchenmusik in eine bestimmte Richtung lenken. Natürlich auch moderne Kirchenmusik, das ohne weiteres. Und ich glaube, dass diese Hilfe viele in Anspruch nehmen und das freut uns auch. Und wir durch Schulungen, durch Fortbildungen, durch Literaturvorschläge und so weiter versuchen wir einfach, die Kirchenmusik zu fördern und am Leben zu halten.
Mhm. Auf der anderen Seite ist ja leicht zu beobachten, dass immer weniger Pfarreien einen eigenen Priester haben, dass auch kaum oft einmal im Monat noch ein Sonntagsgottesdienst angeboten wird. Braucht es da Kirchenchor und so weiter überhaupt noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist leider Gottes so. Natürlich, in solchen Umständen wird der Kirchenchor dann auch ein bisschen... Allerdings hat der Kirchenchor dann auch eine pastorale Aufgabe. Also er ist dann eigentlich eine tragende Säule der Kirche selbst. Und wie soll ich sagen, als wichtiger Mitwirkender zur Instandhaltung der Liturgie hat er dann auch eine Rolle.
Kommt es auch in Frage, dass der Kirchenchor zum Beispiel bei Wortgottesfeiern?
Natürlich. Also das war ein großes Anliegen für uns und da sind wir auch durchs ganze Land gefahren, als diese Wortgottesfeier aufgekommen ist. Und da haben wir den Chorleitern gesagt, schaut, da kann der Chor ohne weiter singen, das auch ist dasselbe wie bei einer Messfeier, außer Sanctus Agnus. Aber es gibt ein Chöre, es gibt ein Gloria, also ohne weiteres, die Möglichkeiten sind sehr offen. Was wir jetzt dabei sind, eine Liturgieform zu propagieren, auch im ganzen Land, das werden wir dann nächstes Jahr angehen, und zwar der Evensong. Das ist eine Art Abendlob und das ist eine Kombination zwischen Vesper und Komplett. Und da hat der Chor eine sehr große, also die Musik eine sehr große Rolle. Da braucht es nicht einmal einen Priester, sondern einen Vorsteher. Da kann auch ein Laie sein. Und das hat auch in Österreich und Deutschland sehr große Beliebtheit erzeugt. Und das werden wir auch in Südtirol ein bisschen...
Wie soll das konkret aussehen sollen?
Ja, das ist eine Liturgiefeier, wie gesagt. Da gibt es zum Beispiel eben das Magnificat und dann das Nunc Dimittis und Psalmen und so weiter. Und als Alternative einmal zu einer Messfeier.
Ist das am Sonntag gedacht? Oder?
Das kann natürlich, es heißt Evensong, deswegen sollte es möglichst am Abend sein, weil ja Vesper und komplett am Abend sind. Aber es kann auch einmal untertags sein.
Mhm. Aber auch unter der Woche, nicht nur am Sonntag.
Natürlich, ja. Aber es natürlich, wie Sie vorhin gesagt haben, es soll ja die Mess oder die Liturgien vor allem am Wochenende aufrechterhalten, helfen.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass jetzt bei den Kirchenchoren zum Beispiel das Gefühl aufkommt, kaum mehr Messen, uns braucht es im Grunde nicht, wir können es auch lassen. Das, oder wie ist da die Stimmung?
Ja, bei manchen ist diese Stimmung wirklich so und dem wollen wir entgegenwirken und dem sagen, also in jeder Liturgieform kann man Musik machen und kann der Chor singen. Also das ist wichtig, dass das unter die Leute kommt.
Mhm. Aber es geht eher aufwärts, bei den zumindest zahlenmäßig auch mit der Kirchenmusik, oder wie schaut es da aus?
Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also sagen wir so, es ist schon ein Mitgliederschwund, also jetzt nicht von den Kirchenchören, also nicht unsere Mitglieder, sondern von den Sängerinnen und Sängern, merkt man, dass einfach die Verpflichtung zur Regelmäßigkeit nicht mehr da ist. Also die Leute, die Menschen wollen heutzutage eher so ein bisschen unverbindlich an einem Projekt mitwirken, dann sich wieder entfernen, aber wirklich die Generation, die 40, 50, 60 Jahre bei einem Kirchenchor mitwirkt, die stirbt langsam aus. Also natürlich gibt es Chöre. Also ich will sagen, die Zeit momentan ist jetzt nicht der Höhepunkt von, wie soll ich sagen, von den Kirchenchören, aber es gibt Chöre, die sehr, sehr gut arbeiten, die natürlich immer darauf bedacht sind, Nachwuchs zu fördern, ausbilden, und das merkt man auch. Und halt andere Chöre, ja, haben halt ein bisschen Männerschwund und leiden halt darunter ein bisschen, ja.
Aber es gibt auch auf der anderen Seite viele neue Chöre, die so projektmäßig, also nicht an eine Pfarrei gebunden oder so, sich entwickeln, die auch geistliche Konzerte anbieten und so. Aus Ihrer Sicht erfreulich? Oder?
Natürlich, also Projektchöre, die haben da die Berechtigung zu sein und so weiter. Also zum Beispiel der Landesjugendchor oder die ganzen Vokalensembles heißen, die haben natürlich ihre Berechtigung und das finde ich auch gut, weil dadurch werden Menschen zusammengeführt, die wirklich zur Höchstleistung getrieben werden, was ich nicht gut sehen würde, wenn diese Projektchöre von den Kirchenchören die Leute abwerben.
Mhm. Kann passieren, natürlich. Ja, ich möchte damit unser Gespräch langsam abrunden. Eine schwierige Frage muss ich mir natürlich noch für den Schluss aufbehalten. Ein Adventlied und ein Weihnachtslied, das Ihnen persönlich ganz ans Herz gewachsen ist. Sie haben ja schon 3, 4 genannt, aber welche würden auf Ihrer persönlichen Hitparade, welche stehen da ganz oben?
Ja, zum Beispiel, was vielleicht haben wir das vergessen zu sagen bei dem Adventlied, da gibt es die sogenannten O-Antiphonen. Das sind messianische Magnificat-Antiphonen, die den Messias erwarten und so weiter. Und da gibt es ein Lied, Veni, Veni, Emmanuel oder Komme, Komme, Emmanuel, das mir sehr gut gefällt und wo auch die Strophen sehr sinnvoll sind. Das wäre vielleicht mein Lieblings-Adventlied.
Ist das im gregorianischen Choral? Oder?
Es ist schon eine Melodie. Jetzt weiß ich nicht, aus welcher Zeit das genau ist, aber sehr alt. Und da gibt es wahnsinnig schöne Chorsätze. Und dadurch als Chorleiter habe ich natürlich durch den Chorsatz die Schönheit auch einer Melodie kennengelernt und schätzen gelernt. Deswegen, das wäre für mich
Adventlied. Und bei der Weihnachtsmusik tippe ich dann doch auf Bach, das Weihnachtsoratorium.
Ja, wie gesagt, ein Lied, was mir von der Melodie und auch vom Text sehr gut gefällt, ich stehe an deiner Krippen hier. Das ist, also im jetzigen Gotteslob ist zwar eine andere Melodie drinnen, von Schemelli, aber die ursprüngliche im alten Gotteslob, die auch im Weihnachtsoratorium vorkommt, die ist sehr, sehr schön und drückt es so aus wie ich, also schon einmal die Ich-Form, was ganz selten ist bei diesen alten Liedern, ich stehe an einer Krippe hier.
Da haben Sie uns ja einige Kostbarkeiten für die Weihnachtszeit mitgegeben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch über Musik zu Advent und Weihnachten mit, glaube ich, einigen sehr praktischen, sehr hilfreichen Anregungen, auch für das persönliche Musikhören. Wenn ich die Empfehlung noch einmal aussprechen darf, Konzert, Live-Musik ist natürlich immer etwas vom Schönsten, vom Erlebnisreichsten. Und natürlich auch Lieder nicht nur als Hintergrundmusik nehmen, sondern bewusst hinhören. Und da, glaube ich, bereichern wir uns alle. Aber Professor Walter, Sie haben uns mit diesem Gespräch sehr bereichert. Es waren sehr interessante Ausführungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Advent und dann ein wirklich freudiges Weihnachtsfest.
Danke, ich wünsche allen einen schönen Advent und frohe Weihnachten.
Große Bühne, Trommelwirbel, Vorhang auf und dann läuft eine unscheinbare graue Maus über die Bretter. Dieses Bild schießt mir beim Evangelium zum dritten Sonntag im Advent so durch den Kopf. Im Mittelpunkt des Textes steht Johannes der Täufer, der in der Wüste den lange herbeigesehnten Retter, den Messias, und mit ihm die Wende in der Weltgeschichte ankündigt. Ja, was sollen wir da tun, fragen ihn die Leute. Johannes liefert spontan, lebensnahe und sehr konkrete Antworten. Sie sollen mit armen Menschen teilen, Zöllner dürfen nicht mehr verlangen, als ihnen zusteht, und Soldaten müssen endlich auf Misshandlungen verzichten. Als dann bei den Leuten der Verdacht aufkommt, dass Johannes selbst dieser Messias sein könnte, da stellt er laut und deutlich klar, nein. Dieser Messias, der kommt erst noch, er ist stärker und er, Johannes, ist es nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Die ganz große Ankündigung also, Bühne frei für den Auftritt des Weltenretters für die neue Zeit. Aber wer kommt tatsächlich nach Johannes? Keineswegs ein mächtiger Mann, ein charismatischer Herrscher, ein schlagkräftiger Feldherr oder sonst ein ganz großer. Nein, da kommt ein Wanderprediger aus einem unbedeutenden Dorf, der Sohn eines Zimmermanns, Jesus. Enttäuschend, ernüchternd, ja, ganz klar. Aber, wie ich finde, irgendwie auch ermutigend. Denn das Reich Gottes, diese ultimative Wende zum Guten für die Welt, beginnt eben nicht in den Palästen der Macht oder auf den Schlachtfeldern, sondern mitten im Alltag, im Unscheinbaren. Dort wirkt jede und jeder von uns mit, auf seine und ihre Art. Genau das unterstreichen die Handlungsanweisungen, die Johannes an die Leute, an die Zöllner und Soldaten richtet. Er fordert sie eben auf, durch Teilen, durch Bescheidenheit und Gewaltlosigkeit am Reich Gottes mitzuwirken. Und wie würde die Antwort des Johannes lauten, wenn ich ihn heute danach frage, was kann ich dazu beitragen, um diese bessere Welt voranzubringen? Diese Frage kann ich Ihnen für den heutigen Sonntag mitgeben, wie immer mit einem Dank fürs Zuhören und in der Hoffnung, dass Sie auch den kommenden Sonntag wieder zum Sondertag machen. Und dazu noch ein kurzer Hinweis. Es ist dann der vierte Adventssonntag, daher gibt es eine verkürzte Ausgabe des Sondertags. Und zwei Tage danach, am Heiligen Abend, geht dann ein Podcast mit einem wirklich prominenten Gast online. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.